NDR Info. Echo des Tages.
Die Ausgabe vom Montag mit Michael Weidemann und diesen Themen. Deutschland macht dicht. Die Pandemie zwingt uns in den Corona-Modus. Jetzt geht's um die Details, wie die Bundesländer an der Umsetzung des Lockdowns arbeiten. Immer mehr Nationen beginnen mit dem Impfen. Warum das Zulassungsverfahren in der EU so lange dauert, dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Und täglich grüßt der Brexiteer, Brüssel und London wollen weiterverhandeln. Flucht aus der Verantwortung, EU-Innenminister können sich erneut nicht auf eine gemeinsame Asylpolitik einigen. Parteitagstermin und Kandidatenpräsentation, die CDU plant ihre Vorsitzendenwahl. Ein Chronist der Nachkriegsära zum Tod von John le Carré und Hammerlose für Bundesligisten, die Auslosung in der Champions- und Europa League. Herzlich willkommen. Seit gestern ist klar, in den kommenden Wochen wird sich der Alltag in Deutschland wieder deutlich verändern. Erinnerungen an den Lockdown im vergangenen Frühjahr werden wach. Geschlossene Geschäfte, die Schulen verwaist, Millionen Arbeitnehmer im sogenannten Homeoffice und auch die Restaurants, Kneipen und Sportanlagen bleiben weiterhin dunkel. Das Land, so haben es Bundesregierung und Ministerpräsidenten beschlossen, ist ab Mittwoch voll im Corona-Modus. Und der könnte sich noch weit länger hinziehen als bis zum 10. Januar, wie unser Hauptstadtkorrespondent Martin Bohne zu berichten weiß.
Schon am Morgen hatte Kanzleramtsminister Braun bei NTV gesagt, dass man sich keine großen Hoffnungen machen sollte, dass es nach dem 10. Januar zu umfassenden Lockerungen kommen werde. Schon, weil die Wintermonate generell schwierige Monate für Atemwegserkrankungen seien. Und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder glaubt nicht daran, dass am 10. Januar schon alles vorbei sei. Auch wenn die Zahlen mal ein bisschen runtergehen sollten.
Wir müssen jetzt einfach konsequent sein. Also jetzt ist die Zeit für ein bisschen und halb und gucken wir mal, bringt jetzt ehrlich gesagt nichts. Also jetzt machen wir es vernünftig und gehen den konsequenten Weg wie im Frühjahr. Der hilft, glaube ich, am meisten. Der gilt dann auch und der wird auch konsequent in der Zeit dann auch gemacht.
Und Söder kündigte nach der Sondersitzung des Kabinetts in München an, dass die Ausgangssperre, die bisher in Hotspots galt, jetzt auf ganz Bayern ausgeweitet werde. Söders Appell, jetzt mal konsequent zu sein, das war auch als kritischer Blick zurück auf die Uneinigkeit der letzten Wochen gemeint. Auch Regierungssprecher Steffen Seibert räumt in der Regierungspressekonferenz ein, dass die strengen und umfassenden Maßnahmen jetzt auch notwendig wurden, weil in den Wochen zuvor nicht ausreichend gehandelt worden war. Aber jetzt seien die Zeiten der Uneinigkeit zwischen Bund und Ländern vorbei.
Es hat gestern eine sehr gemeinsame Stimmung gegeben, eine sehr gemeinsame Entschiedenheit zu handeln. Und ich denke, das wird sich in den kommenden Wochen auch überall in Deutschland niederschlagen.
Die Oppositionsparteien, mit Ausnahme der AfD, zeigten grundsätzlich Verständnis und Unterstützung für die Verschärfung der Anti-Corona-Schutzmaßnahmen. Zugleich übten sie Kritik an den Versäumnissen von Bund und Ländern bei der Vorbereitung auf die zweite Welle und an dem bisherigen Hin und Her in der Corona-Strategie. Das Land müsse heruntergefahren werden, aber, so die Co-Chefin der Grünen Annalena Baerbock, für die Politik dürfe es keine Weihnachtspause geben. Es brauche einen Pragmatismus-Fahrplan, einen bundesweit geltenden Stufenplan.
Damit dann klar ist, was zukünftig bei jeder Pandemielage regional auch gilt, damit wir wegkommen aus diesem 14 Tage Aufsichtsfahren zwischen einer Ministerpräsidentenkonferenz uns zur nächsten zu hangeln, sondern dass wir diesen Stufenplan gemeinsam dann gesetzlich auch verankern.
Linken-Chef Rixinger fordert einen solidarischen Lockdown. Den Geringverdienern und Hartz-IV-Empfängern müsse besonders geholfen werden.
Informationen von Martin Bohne. Der Maßnahmenkatalog, den Bundes- und Länderregierungen gestern beschlossen haben, mag nicht bei allen Parteien und Fraktionen auf ungeteilte Zustimmung gestoßen sein. Einer aber hat sich eindeutig hinter die Beschlüsse gestellt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er hat sich heute Vormittag zu Wort gemeldet. Johannes Dörfert fasst seine Botschaft zusammen.
Ein Wort hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinem Statement besonders betont. Verantwortung. Die der Politik, aber auch die jeder und jedes Einzelnen in Deutschland. Denn die Verantwortung in den kommenden Wochen ist laut Steinmeier groß. Die strengen Maßnahmen, die am Mittwoch in Kraft treten, hält er für richtig.
Wenn sich Tag für Tag Zehntausende Menschen mit dem gefährlichen Virus anstecken und Hunderte sterben, wenn Ärztinnen und Pfleger in den Intensivstationen und Pflegeheimen schon jetzt an der Belastungsgrenze sind, dann heißt das auch, Unsere bisherigen Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie reichen nicht aus. Wir müssen noch konsequenter handeln.
Deshalb appelliert er, Kontakte müssen radikal reduziert werden, auch wenn dafür das gewöhnliche und gesellige Weihnachtsfest in diesem Jahr ausfällt. Aber Steinmeier betont:
Feiern lassen sich nachholen und über Geschenke freuen sich Freunde und Verwandte auch später noch. Was jetzt zählt, ist Gesundheit zu erhalten und Menschenleben zu retten.
Und es gäbe auch Gründe für Zuversicht. Das Heilmittel sei in Sichtweite. Hunderte Impfzentren werden gerade aufgebaut. Anfang des neuen Jahres könne es mit den Impfungen losgehen. Und auch deshalb ist sich Steinmeier sicher:
Wir werden diese Krise überwinden. Das muss gelingen und es wird gelingen.
Johannes Dörfert. Die strengeren Corona-Maßnahmen müssen nun von den Landesregierungen in konkrete Verordnungen umgesetzt werden. Und die haben auch damit begonnen, für ihre Region jeweils passgenaue Regelungen zu beschließen. In Schleswig-Holstein zum Beispiel hat das Jamaika-Kabinett heute eine entsprechende neue Landesverordnung verabschiedet. Ulrike Dreven steht über die Corona-bedingten Aktivitäten in Kiel und in den anderen Landeshauptstädten im Norden und im Westen.
Nach dem Beschluss der schleswig-holsteinischen Landesregierung trat Gesundheitsminister Heiner Gaag vor die Presse. Mit dabei ist normalerweise auch Ministerpräsident Daniel Günther. Er verzichtet allerdings erstmal auf öffentliche Termine, weil er vergangene Woche Kontakt mit einer Person hatte, die inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Günther wartet jetzt das Ergebnis eines PCR-Tests ab. Sein Stellvertreter Gaag verteidigte die Corona-Verschärfungen heute noch einmal.
Wir wollen mit diesen Maßnahmen in letzter Konsequenz Leben schützen und Sterben verhindern.
Neben den schon bekannten Kontaktbeschränkungen und dem Shutdown im Einzelhandel ging Gaag noch einmal auf die Situation in den Alten- und Pflegeheimen ein. Mitarbeitende in Schleswig-Holstein sollen dort künftig zweimal pro Woche mit einem Schnelltest auf das Virus getestet werden.
Denn mit diesem regelmäßigen Personalscreening wird zumindest erreicht, dass der Eintrag von außen in die Einrichtungen deutlich reduziert werden kann.
Außerdem werden wie bundesweit Pflichttests auch für Besucherinnen und Besucher eingeführt. In Mecklenburg-Vorpommern gelten die schon seit dem Wochenende. Hier sitzt die Landesregierung seit dem Nachmittag bei einem Mecklenburg-Vorpommern-Gipfel zusammen. Morgen früh gehen die Beratungen bei einer Sondersitzung des Landtags weiter. Danach will sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig äußern. In Hamburg hatte der Senat gestern schon die Bund-Länder-Regeln übernommen. Niedersachsen hat für morgen eine Corona-Pressekonferenz angekündigt. Ganz ähnlich sieht es in Nordrhein-Westfalen aus. Morgen Vormittag will Ministerpräsident Armin Laschet in Düsseldorf das Parlament über die Bund-Länder-Vereinbarungen vor dem Shutdown informieren.
Ein Überblick von Ulrike Dreven steht. Russland und China impfen schon seit einer ganzen Weile gegen Corona mit zugegeben eher fragwürdigen eigenen Impfstoffen. Großbritannien verabreicht seit Beginn der vergangenen Woche in großem Stil Vakzine an besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen. Eine Notfallgenehmigung für den von BioNTech und Pfizer entwickelten Impfstoff macht es möglich. Und auch Kanada und die USA haben heute die ersten Dosen zur Verimpfung freigegeben. Nur in der EU zieht sich das Zulassungsverfahren für die entwickelten Präparate weiterhin. Aus gutem Grund allerdings, wie Peter Liese, der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, meint.
Das ist eine schreckliche Erkrankung, aber es geht jetzt nicht darum, dass die, die heute auf der Intensivstation liegen, dadurch gerettet werden, dass sie morgen geimpft werden. Und es geht eigentlich um die Gesamtbevölkerung. Und die werden die Briten und die Amerikaner nicht schneller durchimpfen, auch nicht die Risikogruppen, als wir das in der EU tun. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass dieses sorgfältige Prüfen es wert ist, dass man 2-3 Wochen länger auf den Start der Impfkampagne wartet.
Peter Liese, der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament. Das langwierige, wie manche sagen, zu langwierige Zulassungsverfahren für die Corona-Impfstoffe in der Europäischen Union ist auch das Thema des Kommentars im Echo des Tages. Er kommt von Helga Schmidt.
Großbritannien hat schon mit den Massenimpfungen begonnen. In den Vereinigten Staaten und in Kanada ist man kurz davor. Der Druck auf die Europäische Union wächst. Angesichts von immer mehr Corona-Toten in vielen Mitgliedsländern wird auch wieder das bekannte Klischee bemüht. Sind da vielleicht schwerfällige EU-Bürokraten am Werk? So fragen sich viele, die sich Zeit lassen, während die Menschen auf nichts sehnlicher warten, als dass endlich ein wirksamer Impfstoff auf den Markt kommt. Ich finde es eher beruhigend, dass in der Europäischen Union Sorgfalt vor Schnelligkeit geht. Aus zwei Gründen. Die EU hat sich anders als Großbritannien gegen eine Notverordnung für den Impfstoff entschieden. Die wäre zwar schneller als das bedingte Zulassungsverfahren, aber in einer Notverordnung liegt die Verantwortung bei der Politik und nicht mehr bei den Herstellern. Darin liegt ein hohes Risiko, denn für die Pharmaunternehmen geht es um viel Geld, um Millionengewinne. Sie stehen in einem gigantischen internationalen Wettbewerb. Dass die Europäische Union die Hersteller nicht aus der Pflicht lässt, das ist richtig. Auch wenn das die Zulassung des Impfstoffes etwas verzögern wird, es bedeutet ein Plus an Sicherheit. Der zweite Grund, der für den europäischen Weg spricht, liegt in höheren Ansprüchen bei der Menge der Daten. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA in Amsterdam, die für die Zulassung zuständig ist, verlangt von BioNTech und Pfizer mehr Ergebnisse aus den klinischen Tests, als die beiden Unternehmen nach London liefern mussten. Mehr Daten über Nebenwirkung und differenziertere Ergebnisse über die Folgen der Impfung an zigtausenden Testpersonen. Das bedeutet nicht, dass die Amsterdamer Experten noch einen Stopp des BioNTech-Impfstoffs ins Auge fassen. Es bedeutet, dass es im Zweifelsfall Auflagen geben kann. Zum Beispiel eingeschränkte Impfungen, etwa bei Menschen mit Allergien. Vermutlich führen solche strengeren Regeln dazu, dass die Genehmigung länger dauert. Aber das ist der Preis, der für einen sicheren Impfstoff gezahlt werden sollte. Denn normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffs Jahre bis zur Zulassung. 4 Jahre bei Mumps, das war bisher das Schnellste. Verglichen damit haben wir es jetzt mit einer Rekordgeschwindigkeit zu tun. Anfang des Jahres erst startete man bei BioNTech mit den Arbeiten. Jetzt weniger als ein Jahr später steht man kurz vor der Zulassung. Nebenwirkungen, die erst nach einem längeren Zeitraum auftreten, sind also gar nicht ausgeschlossen, auch wenn Fachmediziner dieses Risiko als äußerst gering bewerten. Es spricht vieles dafür, nicht weitere Risiken in Kauf zu nehmen, wenn sie mit einem Plus bei der Sorgfalt vermieden werden können.
Helga Schmidt kommentierte. Eigentlich sollte am vergangenen Wochenende endgültig entschieden sein, ob der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union durch ein Handelsabkommen abgefedert wird oder ob ein quasi rechtsfreier Zustand den Warenverkehr zwischen dem Kontinent und der Insel ins Chaos zu stürzen droht. Es ist darüber nicht entschieden worden. Die Verhandlungen gehen weiter, wobei die Rhetorik in Brüssel wie in London sogar noch schärfer wurde. Bis gestern EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch öffentlich wieder auf Diplomatie schaltete. Von der Extrameile ist jetzt die Rede. Holger Beckmann sagt uns, was sich dahinter verbirgt.
Die Tonlage ist eine deutlich andere geworden, jedenfalls auf Seite der Europäischen Union. Statt auf Konfrontation setzt Brüssel in der extrem knappen verbleibenden Zeit bis zu einem möglicherweise endgültig harten Brexit darauf, die weiterlaufenden Verhandlungen mit London möglichst konstruktiv zu unterstützen, um genau das zu vermeiden. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht also davon, dass es Bewegung in den Gesprächen gebe, was gut sei, denn jetzt befände man sich tatsächlich auf der letzten Meile. Bereits gestern hatte sie diese Formulierung verwendet, nach einem Telefonat mit Großbritanniens Premier Boris Johnson. Und gestern hätte auch die Entscheidung für oder gegen ein Handelsabkommen fallen sollen. Doch auch dieses von inzwischen wohl ungezählten Ultimaten ließ man verstreichen.
I would say, where there's a will, there's a way.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Die Verhandlungen laufen weiter und es hängt jetzt alles davon ab, wann sie enden, wenn man annimmt, dass sie mit einem Deal enden. Sagte Kommissionssprecher Eric Mamer heute in Brüssel auf die Frage, ob denn die verbleibende Zeit überhaupt noch reiche, damit sich das Europäische Parlament noch so intensiv mit einem möglichen Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien befassen könne, wie es nötig sei. Schließlich müssten die Europaabgeordneten ja ihre Zustimmung geben. Und tatsächlich hatte es aus dem Parlament teilweise verärgerte Reaktionen auf die abermalige Verlängerung der Verhandlungen gegeben. Doch offensichtlich will sich die Europäische Union nicht dem Vorwurf aussetzen, sie habe nicht alles versucht, um ein Abkommen mit London doch noch zu erreichen, falls es bis zum 1. Januar eben doch nichts wird. Und auch Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament von der SPD, meint, es könnte vielleicht noch einen Weg geben. Allerdings müsse man sich jetzt sehr beeilen.
Das ist doch im Grunde verantwortungslos gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen zwei Wochen vorher noch nicht zu wissen, wie es weitergeht. Also wenn, dann muss jetzt ganz, ganz schnell der Knopf dran genäht werden, damit man wirklich noch die vernünftigen Maßnahmen schließen kann,
sagte er im WDR. Europas Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier äußerte sich per Twitter ebenfalls sehr vorsichtig optimistisch. Es könnte sich ein schmaler Pfad für eine Einigung abzeichnen, so Barnier, wenn man in den nächsten Tagen die entscheidenden Hürden nehme. Boris Johnson selbst hat sich in London weniger zuversichtlich geäußert. Die Wahrscheinlichkeit für einen No-Deal sei immer noch höher als für einen Deal. Aus Sicht des EU-Parlaments muss ein Vertragsentwurf spätestens bis Donnerstag vorliegen, damit es noch eine Chance gibt, den dann noch bis zum Jahresende zu ratifizieren. Allerdings, das dürfte nur ein neues Ultimatum sein und wieder eins, das im Zweifel nichts gilt.
Aus Brüssel, Holger Beckmann. Es ist 18.45 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Bundesregierung und da vor allem Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte ein ehrgeiziges Ziel. Im Streit der Mitgliedsländer der Europäischen Union über den Umgang mit Flüchtlingen sollte während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft endlich eine Lösung gefunden werden. Der deutsche Vorsitz ist in wenigen Tagen Geschichte und bewegt hat sich in dieser Zeit in Sachen Asylpolitik eher wenig. Heute schalteten sich die Innenminister der nationalen Regierungen noch einmal zu einer Videokonferenz zusammen. Doch auch danach konnte Seehofers Staatssekretär Stefan Mayer, der seinen Chef wegen dessen Corona-Quarantäne vertrat, kaum ernsthafte Fortschritte vermelden, wie Astrid Korall zu berichten weiß.
Innenminister Horst Seehofer hatte für die Zeit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ein Ziel ausgegeben.
Ich habe den Ehrgeiz, dass ich die ganze Kraft reinsetze, dass wir in diesem Jahr wenigstens eine politische Verständigung über die Zukunft des europäischen Asylrechts bekommen.
Nun, kurz vor Ende der deutschen Ratspräsidentschaft, muss man feststellen, dieses Ziel wird nicht erreicht. Horst Seehofer selbst konnte heute dazu nichts sagen, weil er wegen des Kontakts mit einer Corona-infizierten Person vorsorglich in Quarantäne ist und bei der Videokonferenz der EU-Innenminister von Stefan Mayer vertreten wird. Der Staatssekretär versuchte allerdings vor allem, erstmal das Positive hervorzuheben.
Ich bin persönlich sehr froh, dass es gelungen ist, im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft doch erhebliche Fortschritte in diesem Zusammenhang zu erzielen.
Fortschritte sieht Mayer etwa darin,
dass es einen Konsens innerhalb der 27 Mitgliedstaaten gibt, dass Personen, die offenkundig kein Recht auf Asyl haben, weil sie aus einem Land kommen, das entweder als sicheres Herkunftsland deklariert wird oder weil sie aus einem Land kommen, aus dem die jeweiligen Asylbewerber eine sehr geringe Schutzquote nur erfahren, dass diese Personen nach Möglichkeit überhaupt nicht in die Europäische Union einreisen sollten.
Eine bessere Zusammenarbeit mit Drittstaaten, die Rückkehr von Menschen, die nicht in der EU bleiben dürfen, stärkerer Außengrenzschutz und die Aufwertung der Grenzschutzagentur Frontex, das sind Punkte, auf die sich die Mitgliedstaaten durchaus verständigen können. Aber bei den entscheidenden und umstrittensten Fragen, die die EU seit Jahren spalten, ist weiterhin kein Fortschritt erkennbar.
Beispielsweise, wenn es um das Außengrenzschutzverfahren geht oder auch um die Thematik geht, wie dann im Konkreten Solidarität zwischen den europäischen Mitgliedstaaten vonstatten gehen soll, wenn es um die Überlastung oder Überbelastung eines oder mehrerer Mitgliedstaaten geht, was das Thema Migration anbetrifft.
Mit anderen Worten, wie können sich die Mitgliedstaaten gegenseitig helfen und wie können Geflüchtete in der EU verteilt werden? Von verpflichtender Solidarität ist die Rede. Davon spricht auch die EU-Kommission in ihrem Pakt für Asyl und Migration. Sie hat vorgeschlagen, dass Länder wie Polen oder Ungarn, die keine Migranten aufnehmen wollen, dies nur in Ausnahmefällen tun müssen. Und ansonsten andere Staaten, etwa Griechenland oder Italien, bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber unterstützen sollen. Das aber lehnen Polen, Tschechien und auch Ungarn nach wie vor ab. Auf der anderen Seite fordern Staaten an den EU-Außengrenzen, dort wo die Geflüchteten vor allem ankommen, mehr Solidarität, sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Verteilung der Menschen. Wie diese unterschiedlichen Positionen unter einen Hut gebracht werden können, ist weiter unklar. Auch Staatssekretär Mayer musste eingestehen, trotz aller Fortschritte ist der gordische Knoten bei der Reform des europäischen Asylsystems noch nicht durchschlagen. Es bleibt also noch einiges zu tun und das ist ab 1. Januar Aufgabe Portugals, das die EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland übernimmt.
Informationen von Astrid Korall. Fast ein Jahr schon lebt die CDU mit einer Interimsvorsitzenden. Die Corona-Pandemie hat verhindert, dass die Union auf einem ordentlichen Parteitag einen Nachfolger für Annegret Kramp-Karrenbauer bestimmt. AKK, wie sie genannt wird, hat bekanntlich Anfang Februar angekündigt, sich vom Amt der Parteichefin zurückziehen zu wollen. Jetzt steht fest, wann und wie die Wahl nachgeholt werden soll. Franka Welz nennt Termin und das Wahlverfahren.
Der neue CDU-Bundesvorsitzende soll endgültig am 22. Januar feststehen. Das hat Generalsekretär Ziemiak in Berlin mitgeteilt. Die Delegierten werden auf dem Bundesparteitag am 16. Januar eine digitale Vorauswahl treffen, auf die dann eine Briefwahl folgen wird. Ziemiak sagte, dieses Verfahren erfülle die geltende Rechtslage.
Am 22. Januar wird öffentlich ausgezählt und das Ergebnis durch den Wahlvorstand bekannt gegeben.
Der Bundesparteitag soll nach einem Beschluss des CDU-Bundesvorstands wegen der Corona-Pandemie rein digital stattfinden. Ziemiak sagte, dies sei eine große Premiere für die deutsche Parteienlandschaft. Keine andere Partei habe bisher einen rein digitalen Wahlparteitag abgehalten. Konkrete Angaben zu den Kosten wollte Ziemiak nicht machen, betonte aber:
Es ist, wenn man es sicher machen möchte, wenn man es professionell machen möchte, sehr, sehr aufwendig. Aber wir leben im Jahr 2021. Demokratie muss auch in Zeiten von Pandemie funktionieren.
Und um Demokratie zu gewährleisten, sei es sicherlich angemessen, ebenso viel Geld auszugeben wie für Präsenzveranstaltungen, die derzeit nicht durchführbar seien. Derzeit bewerben sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, der ehemalige Vorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag Merz sowie der Außenpolitiker Röttgen um die Nachfolge der amtierenden Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer.
Franka Welz über die Frage, wann und wie die CDU einen neuen Vorsitzenden wählen kann. Der Termin steht nun also fest. Wer von den drei Kandidaten das Rennen macht, und heute Abend wollen sich die Kandidaten online den Parteimitgliedern und der Öffentlichkeit präsentieren. Heute wird übrigens auch der neue US-Präsident gewählt. Wieso, das war doch schon Anfang November, dürften viele von Ihnen jetzt sagen. Aber nach der Verfassung der Vereinigten Staaten findet die eigentliche Wahl tatsächlich erst heute statt, wenn in den einzelnen Bundesstaaten die sogenannten Wahlleute zusammenkommen. Alles Weitere erklärt Julia Kastein.
Die 11 Wahlleute aus Tennessee gehörten zu den ersten. Schon kurz nach 10 Uhr Ortszeit gaben sie ihre Stimmen ab, erwartungsgemäß für Präsident Donald Trump und seinen Vize Mike Pence. Die beiden Republikaner hatten in dem Bundesstaat am 3. November die Mehrheit der Stimmen bekommen. Insgesamt gewonnen aber haben diese Präsidentschaftswahl die Demokraten Joe Biden und Kamala Harris. Sie werden die nötigen 270 Stimmen erreichen, wenn auch die 55 Wahlleute in Kalifornien am späten Nachmittag Ortszeit ihre Stimmzettel abgegeben haben. Mit großen Überraschungen ist nicht mehr zu rechnen, weil die Parteien die Wahlleute in jenen Bundesstaaten, in denen ihre Kandidaten die meisten Stimmen bekommen haben, selbst aussuchen konnten. Sonst Formsache ist die Stimmung diesmal angespannt. In Michigan wurden das Kapitol und sämtliche Parlamentsbüros vor der Abstimmung vorsorglich für die Öffentlichkeit gesperrt, weil es laut Polizei glaubhafte Gewaltdrohungen gegen die 16 demokratischen Wahlleute gab. Auch in Wisconsin, wo das Trump-Lager nach wie vor versucht, den Wahlsieg von Biden vor dem dortigen obersten Gericht anzufechten, haben die 10 Wahlleute zusätzlichen Polizeischutz bekommen. Offiziell ausgezählt und beglaubigt werden die Wahlleute Stimmen am 6. Januar in Washington vom Kongress.
Ein ganz großer der europäischen Nachkriegsliteratur ist gestorben. John le Carré, bürgerlich David John Moore Cornwell. Der Autor, der seinen ersten Roman vor 6 Jahrzehnten zu Papier brachte, als er in Deutschland als Diplomat und für den britischen Geheimdienst arbeitete, starb am Sonnabendabend im Alter von 89 Jahren in seiner südwestenglischen Heimat. In den britischen Medien und in Kollegenkreisen wurden Person und Werk heute noch einmal gewürdigt. Imke Köhler berichtet aus London.
Große Anerkennung und höchstes Lob. So lässt sich zusammenfassen, wie Kommentatoren und Schriftstellerkollegen den verstorbenen John le Carré würdigen. Alle großen Medien lassen ihn und sein Werk heute noch einmal hochleben. Bestsellerautor Robert Harris sagt in einem BBC-Interview zur Bedeutung von le Carré:
Oh, sehr bedeutend. Er war wohl der größte oder sicherlich einer der größten britischen Nachkriegsautoren. Er hat mit großer literarischer Qualität geschrieben. Meiner Meinung nach wird er für immer in Erinnerung bleiben, auch in 100 Jahren von heute. heute werden die Leute wissen, wer Le Carré war und werden seine Bücher lesen.
Er konnte Charaktere entwickeln und Geschichten erzählen, aber auch mit psychologischer Tiefe großartige Szenen schaffen, sagt Harris. Le Carré habe den Verlauf der englischen Literatur verändert, schreibt der Daily Telegraph in seinem Nachruf. Früher habe man auf Romane herablassend geblickt, das sei Stoff für Zugfahrten gewesen. Das habe Le Carré geändert und so verdanke das Genre ihm sehr viel. Das sieht auch der britische Krimi-Autor Ian Rankin so. Auf die Frage, wie groß Le Carrés Einfluss auf die jüngere Autorengeneration gewesen ist, meinte er:
Huge, because he wrote popular fiction.
Groß, denn er hat Popular Fiction geschrieben und doch hat er sie in den Bereich der Literatur gerückt. Und dadurch war es für uns in Ordnung, Krimis zu schreiben, weil wir in Le Carrés Schatten waren und wir konnten nach den Sternen greifen, wie er es getan hat.
Die dänische Regisseurin Susanne Bier hat Le Carré bei der Verfilmung von Der Nachtmanager am Set erlebt. Sie bestätigt, was auch von anderen zu hören ist, die Le Carré erlebt haben, dass er auch als Person etwas anziehend Betörendes hatte. Es war eine Freude. Es war eine große Filmkulisse mit vielen Leuten und er war absolut der Mittelpunkt. 14 Stunden lang waren alle Augen auf ihn gerichtet. Er habe aber eben auch das Buch wieder groß gemacht, sagen seine Schriftstellerkollegen. Und seine Bücher, so schließt der Daily Telegraph seinen Nachruf, würden nun von denen zur Hand genommen, die auf einer Zugfahrt etwas Sensationelles lesen wollten.
Imke Köhler zum Tod des Schriftstellers John le Carré. Und jetzt noch zum Sport im Echo des Tages. In den europäischen Clubwettbewerben wurde heute die nächste Runde ausgelost. Nach der Winterpause geht die Fußball-Champions League dann ins Achtelfinale. Und die vier deutschen Clubs erwischten dabei echte Hammerlose. Moritz Kühn weiß welche und er fasst die Reaktionen darauf zusammen.
Die Gladbacher haben in der Gruppenphase gezeigt, dass sie mit den ganz Großen mithalten können. Nun geht es im Achtelfinale gegen Manchester City. Das ist der nächste Top-Club. Trainer Marco Rose sieht es pragmatisch.
Ich glaube, dass Manchester City natürlich viele Spieler in ihren Reihen hat, die genau diese Spiele schon oft gespielt haben. Wir tasten uns da gerade ein Stück weit ran. Aber wir werden uns gut vorbereiten. Wir werden alles reinhauen. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir gucken, dass wir in die nächste Runde kommen.
In die nächste Runde möchte auch Borussia Dortmund. Dafür muss der BVB den Europa-League-Sieger FC Sevilla aus dem Weg räumen. Nach der Entlassung von Coach Lucien Favre bereitet nun der bisherige Co-Trainer Edin Terzic die Mannschaft auf die schwierige Aufgabe vor.
Den FC Sevilla kenne ich noch aus meiner vorherigen Zeit beim BVB. Da gab es mal eine Weihnachtsfeier der Mitarbeiter beim letzten Auswärtsspiel in der Euroleague. Sevilla hat ganz früh ein Tor gemacht und nach 14 Minuten sind die Balljungen verschwunden und es war nicht ganz so leicht.
Keine leichte Aufgabe hat auch RB Leipzig vor der Brust. Es wartet der Champions-League-Sieger von 2019.
Liverpool.
So, RB Leipzig are drawn against Liverpool FC.
Liverpool also mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp. Ein Traum bzw. hammerlos für die Leipziger, die sich aber auch Chancen ausrechnen.
Ja, weil wir natürlich auch gezeigt haben, auch im letzten Jahr in der Champions League-Saison, dass wir große Gegner schlagen können. Und deswegen werden wir auch gegen Liverpool wieder unsere Art und Weise Fußball auf den Platz bringen und dann alles versuchen, ins Viertelfinale einzuziehen.
Sagt RB-Sportdirektor Markus Krösche. Sein Pendant beim FC Bayern heißt Hasan Salihamidzic. Er warnt davor, Lazio Rom und Topstürmer Ciro Immobile auf die leichte Schulter zu nehmen, auch wenn die Italiener in der Serie A aktuell nur Neunte sind.
Haben wir gesehen in der Gruppe gegen Dortmund. Jetzt, ich glaube, letzte Woche haben sie auch in Dortmund gespielt. Immer unangenehm gegen die italienischen Mannschaften.
Besonders auswärts. Trotzdem sollte der Viertelfinaleinzug für die Bayern machbar sein.
Moritz Kühn über das Achtelfinale in der Champions League, dessen Hinspiele im Februar ausgetragen werden. Dann wird es übrigens auch ernst für die beiden deutschen Vertreter in der Europa League. In der Zwischenrunde trifft Bayer Leverkusen dort auf den Schweizer Erstligisten Young Boys Bern. Die TSG Hoffenheim hat Molde FK aus Norwegen zugelost bekommen. Und das war's im Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.